Dieses Thema Abendland am Scheideweg wurde dem Sprecher übertragen vom Hausvater der Langensteinbacher Höhe. Während einem Bibelkurs Ende April 1981. Einer der Grundsätze auf der Langensteinbacher Höhe lautet: Wir glauben allem, was geschrieben steht in unserer Bibel, soweit es die Grundtexte Hebräisch und Griechisch betrifft, dass es sich hier um reines Gotteswort handelt, wie es der Geist Gottes seinen Propheten und auserwählten Werkzeugen übergeben hat. Für das vorliegende, sicher gewagte Thema ist also das Gesamtzeugnis unserer Bibel als Gotteswort grundlegende Voraussetzung. Diese Haltung entspricht genau derjenigen von Jesus selbst und aller seiner Apostel. Mit anderen Worten, dem Selbstzeugnis unserer Bibel. Auf dieser Grundlage ist es möglich, Antworten zu erhalten, Lösung von Problemen erleben zu können, die sonst in keiner Weise möglich sind. Wir freuen uns durch die Gnade und Güte unseres Gottes, in die Lage versetzt zu sein, Zusammenhänge erkennen zu können, die eben nur auf diesem Wege und dieser Grundlage möglich sind. Wir erhalten so eine Orientierung göttlicher Herkunft, die uns die brisante Lage im Orient heute, im sogenannten Mittleren Osten, so aufleuchten lässt, dass wir Zusammenhänge erkennen können, die wirklich befriedigen können als Überblicke, die eben nicht von Menschenweisheit her rühren. An jedem Scheidewege ist es Sache des Menschen, zu entscheiden, welche Richtung er nun einschlagen will. Wir beachten die folgenden Zusammenhänge. Und jetzt ein ganzes Abendland am Scheideweg. Da dürfen wir vorerst wieder wissen, dass was geschieht jetzt mit dem Abendland, das wir näher ansehen wollen, damit wir möglichst klar erkennen können, was versteht die Schrift unter Abendland. Ein solches Wort haben wir gar nicht in der Bibel, zum Beispiel Abendland, aber die Bibel hat sehr viel zu sagen über Osten und Westen, über Norden und Süden und dergleichen Orientierungsangaben. Abendland, dem gegenüber ist offenbar was? Sehr einfach. Das haben wir schon verstanden. Nun ist es tatsächlich so, dass Nord und Süd in den biblischen, von prophetischer, biblischer Seite genannten Vorgängen gewaltigen Ausmaßes Nord-Süd weniger wichtig ist, gewaltig, als Ost-West. Also bleiben wir Abendland, Morgenland. Und am Scheideweg. Nun wissen wir, dass Gott ja einen Ratschluss festgelegt hat, nachdem alles, was existiert und geschieht, festgelegt ist von Gott. Fällt kein Sperling vom Dach ohne die Genehmigung Gottes und nicht einmal ein Haar von unserem Haut ohne die Genehmigung Gottes. Alles bestimmt, was zustande kommt, was geschieht, kommt das große Aber. Wir lesen von Gott von einem Zuvorwissen, dass er in jeder Hinsicht über alles Kommende, was geschehen wird und was da sein wird, zuvor von allem wusste. Dieses Zuvorwissen Gottes und die Bestimmung aller Dinge nach dem Ratschluss Gottes aber sind nicht etwa so, dass wir dann sagen könnten, ja, wenn du alles bestimmt hast, was da sein wird und was geschehen wird, auch das Kleinste geschieht nicht ohne deine Genehmigung, ja, was können wir dann überhaupt noch? Und jetzt kommt das wunderbare, gewaltige Zeugnis in unserem Gotteswort durchgehen. Was wir heute Vormittag praktisch erbaulich beachtet haben, in Römer 8, dass nachdem wir nicht wissen, was wir beten sollen, besonders in welcher Weise wir beten sollen, dass es vor Gott richtig und angenehm und passend ist, haben wir lesen dürfen, jetzt ganz kurz, aber gewaltig. Denn der Geist selbst, der die Herzen erforscht, erstens weiß. Aha. Zweitens. Also erst wann ist Gott in eine Vorkenntnis aller Dinge gekommen? Durch den Geist. Nachdem er alle Dinge zuvor erforscht hat, der Geist, der unsere Herzen erforscht, der weiß erst wann, was in unseren Herzen vorgeht, wenn er es erforscht hat. Wenn ich etwas hingehe, um zu erforschen, dann gebe ich jetzt im Moment zu, die Sache ist mir im Moment noch unbekannt. Stimmt's? Aha. Jede Forschungsarbeit setzt voraus, dass der betreffende Forscher, der sich ans Forschen macht, in Unkenntnis der Dinge ist. Aha. Nun ist es so, ganz einfach, diese gewaltige Vororientierung, zur glückseligen inneren Entlastung, dass Gott ja nicht etwa seine Geschöpfe auch nicht im geringsten vergewaltigt hat, das zur Kenntnis zu nehmen, dass nämlich die Vorgänge im Innern des Herzens, Gedanken, die wir hin und her überlegen, Entwürfe des Herzens, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Entwerfen im menschlichen Herzen, ist nun Sache des Menschen, und zwar so vollkommen, dass auch Gott vorerst nicht weiß, was der Arthur Muhl da drin alles bewegt, in seinen Gedanken. Aber erforscht denn der Herr die Gedanken?
Er weiß sie von
ferne. Aha, Er erforscht sie und zweitens kennt er sie von Ferne, und zwar wie Ferne? Schon vor Grundlegung der Welt. Hat er was gemacht? Alle Überlegungen und Vorgänge im verborgenen Inneren, ich bleibe jetzt bei den Menschen, lass mal die Engel beiseite, die gehören natürlich genau grundsätzlich zur gleichen Haltung Gottes, dass der Mensch in seinem Innern wollen kann, was er will. Sobald aber das, was er da drin entschlossen hat zu tun, also seine Willensrichtung festgelegt hat, bedarf es nun der Genehmigung Gottes, ob das, was er da drin entworfen hat zu tun oder zu sagen oder Stellung zu nehmen, ob das zustande kommt oder nicht. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Ist das möglich? Das ist ganz unsere Sache. Da mischt sich Gott gar nicht hinein. So hat er uns geschaffen. So. Da das nun für Gott vorerst unbekannte Vorgänge sind, weil er den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat, und Gott selbst kann er wollen, was er will. Jawohl. Vollkommenerweise. Kann er aber auch tun, was er will. Wer will ihm dreinreden? Niemand. Ne? Aha. Aber bei Menschen ist es so. Der Mensch kann wollen, was er will. Das ist aber vorerst eine innere, verborgene Angelegenheit. Ne? Nun hat Gott schon vor Grundlegung der Welt erforscht, was ich von Fall zu Fall da drin überlege. Was ich da dichte und wonach ich trachte. Was ich anklage oder entschuldige da drin, nicht? Kann man ja alles machen da drin. Kann man im Herzen reden, ohne dass jemand hört. Kann man im Herzen fluchen. Kann man im Herzen Ungerechtigkeiten üben. Kann ich in meinem Herzen meinen Bruder töten. Aha, aber nach außen ist gar nichts geschehen. Nicht? Warum? Weil Gott das nicht genehmigt hat, dass es nach außen geschieht. Aber alle Vorgänge da drin sind vor Gott reale Taten, nach denen wir dann auch beurteilt werden. Denn wenn Gott selbst richtet, Gott selbst allein, dann richtet er nicht nach dem, was seine Augen sehen, und spricht nicht recht nach dem, was seine Ohren hören. Ja, wie will er dann noch richten? Er erforscht nur das Herz. Gott ist natürlich vollkommen gerecht. Er klagt nur dort an, wo es der Angeklagte etwas persönlich dafür kann. Ist das klar? Bitte schön. Nur da. Engel und Menschen, wenn sie richten, die müssen sehen, was steht in den Akten. Was ist am Tatort geschehen? Die müssen hören, was die Zeugen aussagen, und dann erst können sie ein einigermaßen passendes Urteil fällen. Gott verzichtet auf beides. Also, der Ratschluss Gottes berücksichtigt zuerst alle Vorgänge in den Herzen seiner Geschöpfe, nachdem Gott diese schon vor Grundlegung der Welt alle erforscht hat. War er dann in Kenntnis von dem allem. Ja. Dann hat er nur noch überlegt, was kann ich an dem Wust von Überlegungen und Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, wie ist denn das von Jugend an? Was?
Böse.
Nein, nur böse steht geschrieben. Nur böse. So. Also ihr versteht mich jetzt, dann hat Gott überlegt, was kann ich von dem Wust von bösen Überlegungen und Entwürfen im Herzen meiner Geschöpfe, der Menschheit, was kann ich da zur Durchführung genehmigen? Ja, warum kann Gott überhaupt etwas Böses, was Geschöpfe entwerfen, da drin eben getrennt von Gott? Nur kann man Böses entwerfen, gell? Ja. Wie kann er dann etwas Böses noch zur Ausführung genehmigen? Bitte? Erstens ist es eben meistens gut, dass es offenbar wird, was da drin vorgegangen ist und vorhanden ist. Ist das gut, wenn etwas offenbar wird? Vor Gott, aha, schon diesmal. Und der Betreffende erst an den Folgen nach außen seine, die Größe seiner Schuld und Verlorenheit erkennen kann, ist das auch gut. Ja. So. Und jetzt kommt aber die Hauptsache. Gott hat nur so weit die bösen Herzensentwürfe seiner Geschöpfe zur Durchführung genehmigt und schnell. Und alles, was er zur Durchführung genehmigt hat, bildet einen Bestandteil seines Ratschlusses. Ah. Jetzt verstehen wir, warum im Ratschluss Gottes so viel Böses enthalten ist. Das sind alles Genehmigungen von verborgenen Entwürfen geschöpflicher Überlegungen. Und dann hat er erst dann irgendetwas Böses zur Durchführung genehmigt, wenn er genau wusste, was niemand wusste vorher. Aufgrund von Golgatha wusste kein Engel und kein Mensch, dass das einmal kommen wird. Aufgrund des mir zur Verfügung stehenden Lammes, haben gehört, vor Grundlegung der Welt, bereitgestellt, mit Grundlegung der Welt angefangen zu leiden, nicht wahr? Die Zeit erfüllt war, als Lamm Gottes geschlachtet für die Sünde der Welt. So. Und jetzt wieder als Lamm in der Herrlichkeit. So. Dass Gott wusste, aufgrund von Golgatha kann ich alles, was ich an Bösem zur Durchführung genehmigt habe, ein Bestandteil meines Ratschlusses geworden ist, nur dann genehmigt zur Durchführung, wenn ich wusste, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur das Böse, was geschehen ist, und alle Folgen des Bösen, ne, wieder gut machen nur, sondern ich bringe aufgrund dieses Geschehens vom Bösen eine Versöhnung zustande und eine endgültige Herrlichkeit für meine ganze Schöpfung, entschuldigt, die auch ich, Gott, ohne mit meiner Schöpfung diesen tiefen Weg zu gehen, nie erreichen könnte. Ja. Ich fange mal hinten an, aber dann gehen wir zum Thema. Das ist nur eine große Orientierung, weil wir sehen, Abendland am Scheideweg, ja bitte. Dann kommen Brüder, kommen Schwestern und sagen, ja Bruder Mohl, kann ja niemand machen, was er will. Gott hat ja alles in seinem Ratschluss festgelegt. Ne? Das ist nur die eine Seite. Ne? Die erste vorangehende Seite heißt, zuerst hat Gott alles, was diese tausend Kerle von Menschen einmal wollen, in ihrer Bosheit, ne? Und es zustande gekommen ist. Also die Ursache alles bösen Geschehens liegt also wo? Im Geschöpf und in keiner Weise beim Schöpfer. Bitte. In keiner Weise beim Schöpfer. Gott ist Licht und wie viel Finsternis in ihm? Und gar keine Finsternis in ihm. Erst als Gott eine Schöpfung aus sich herausgestellt hat und, wenn sie wollen, sich selbst überlassen, nicht? Wenn sie wollen, bitte. Ja. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Sich selbst überlassen, ist jetzt vielleicht es möglich, dass böse Dinge zustande kommen? Ja, ganz klar. Und jetzt verstehen wir auch, von Jesus lesen wir ja, der von keiner Sünde wusste. Der Heilige Gottes, der wusste nicht mal, was Sünde ist. Wurde oder ließ sich für die Sünde der Welt zur Sünde machen. Damit wir Sünder durch diese Tat Gottes auf Golgatha von einem Augenblick zum anderen in die Gerechtigkeit Gottes versetzt werden können. So. Ich habe gesagt, jetzt beginne ich von hinten. Angenommen, wir haben ja heute früh diesen Schritt getan mit unserem teuren Bruder. Er sagte, lassen wir uns einmal versetzen, wohin? Ins neue Jerusalem, in die Vollendung. Ja, das ist ausgezeichnet für Menschen des Glaubens. Die sind durch den Glauben und den Geist, der uns gegeben ist, fähig, solche Riesenschritte wie den Kosmos sprengen direkt zu vollziehen in einem Augenblick. Also, Wir befinden uns jetzt in einer herrlichen Schöpfung, unzählige Schöpfung in einer Herrlichkeit, die wir gar nicht beschreiben können, und zwar auf dem Wege, den wir vorgeschlagen hätten, wenn Gott uns gefragt hätte vorher, wie wollen wir es machen, nämlich Paradies, Mensch geschaffen, ohne Sünde, in der Gegenwart des Herrn und jeden Tag etwas schöner und noch herrlicher, und so wäre es am Schnürchen immer schöner, immer noch wunderbarer geworden. So. Und jetzt seien Jahrmillionen, so viel ihr wollt, vergangen. Unendlichkeit Gottes, Herrlichkeit Gottes für alle Geschöpfe, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Verdammnis, ohne das alles. So. Herrlich, nicht? Jetzt eines Tages stellt Gott sich vor seine geliebten Geschöpfe hin und sagt, ich konstruiere jetzt aber, bitte, ihr könnt es ja prüfen, ne? Und sagt, liebe Kinder, haben wir es nicht schön miteinander? Ja, ja, wir haben es schön miteinander. Ja. Herrlich, jawohl, herrlich miteinander. Liebe Kinder, jetzt muss ich euch aber etwas sagen. Etwas sagen. Wenn ich bereit gewesen wäre, bald nach Beginn der Schöpfung, die ich geschaffen habe, die sehr gut war, ne, wie sie als Werk meiner Hände hervorgegangen ist, die sehr gut war. Wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch, geliebte Geschöpfe, zuerst einen Weg in die Tiefe von Sünde und Schuld und Not und Tod und Verdammnis und wie die Dinge und Gericht, wie die Dinge alle heißen mögen, wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch zuerst für kurze Zeit, bitte, die Zeitmaßstäben Gottes nicht gemessen, einen solchen unheimlichen Weg zu gehen, liebe Kinder, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit, mit der die jetzige gar nicht verglichen werden kann. Was würden dann die Sonntagsschüler sagen? Oder die Kinder? Ja, Vater. Ja, warum bist du nicht diesen Weg gegangen? Sagt er, ja, ich wollte euch schonen. Tut mir leid, jetzt ist nichts mehr zu machen. Merken wir etwas? Eines können wir merken, wenigstens von Weitem, dass unser Gott wunderbar ist. Und er selber macht wie viele Fehler? Keine. Unmöglich. Oder hat er vielleicht doch einen Fehler gemacht, als er böse Anträge und Entwürfe in den Herzen seiner Geschöpfe zur Durchführung genehmigt hat? Hat er doch einen Fehler gemacht? Wir haben es schon gelernt, gell? Nein, er hätte maximalen Fehler gemacht, wenn er uns eben auch auf eine solche Weise geschont hätte, wie es unserem Fleisch besser gepasst hätte. So. Abendland am Scheidewege. Das Bild, also was jetzt geschieht, ursprünglich an Bösem, wenn ein dritter Weltkrieg noch käme und weiß was alles noch, und das gewaltige Gericht Gottes jetzt kommen, wissen wir auch, nächsten Zeit, nächsten Jahren. Ja, dann hat ja Gott alles bestimmt. Bitte? Jawohl, er hat alles bestimmt, indem er, bevor er die Dinge bestimmt hat, die Entwürfe seiner Geschöpfe erforscht, erkannt und dann bestimmt hat, was nun von dem allem geschehen soll. Also noch einmal, wo liegt also die Wurzel und die der Entwurfsort alles Bösen, was geschieht? Nur in den Überlegungen der Geschöpfe, in dem Willen der Geschöpfe, welche Gott erforscht hat, bitte. Wenn ich hingehe, um etwas zu erforschen, will ich dann an dem Ort auch das Geringste ändern, wenn ich hingehe, um etwas zu erforschen? Nein, ich will ja im Gegenteil in Kenntnis davon kommen, wie es dort aussieht, ohne dass ich das Geringste daran ändere, ist doch klar. Ne? Aha. Ich bin jetzt eine Viertelstunde hier stehen geblieben, Ja, mit diesen Ausführungen, weil ich weiß, das sind die heikelsten, eigentlich brennendsten Fragenkomplexe, nicht nur in den Herzen der Gläubigen, sondern aller Menschen. So. Und wenn wir da einigermaßen die göttliche Klarheit empfangen dürfen, dann sind wir in einer Freiheit, in einer göttlichen Gelöstheit vor Gott, dass er auch entsprechend weitere Fragen und Probleme uns aus seinem Wort durch seinen Geist beantworten kann. Nun, ich sage jetzt etwas ganz Hochaktuelles, mal so einfach spreche ich aus. Ich wiederhole jetzt, was ich gelegentlich vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder Freunden, Brüdern, Geschwistern gesagt habe. Vor der Wahl von Präsident Reagan, und ich gefragt wurde, habe ich gesagt, wenn Präsident Carter noch einmal gewählt würde, dann hält Gott die kommenden Gerichte noch länger zurück, als wir denken könnten. Wird Präsident Reagan gewählt, dann geht es schneller, als ich gedacht habe. Dieser Tag, es war der 4. November 1980, war die Weichenstellung auf unserer Erde. Scheideweg. Haben wir irgendwie in der Richtung selber etwas festgestellt oder gedacht? Oder gar nichts gedacht? Ne?
In Unkenntnis nicht viel gedacht.
Bitte?
In Unkenntnis nicht viel gedacht.
Ah, wunderschön. In Unkenntnis nicht viel gedacht. Das heißt jetzt, wo befindet sich denn heute das äußerste Gebiet des Abendlandes? Antwort: USA. Wir Europäer, wir werden das noch ganz genau lernen, sind längst vorbei. Eigenartig. Was haben die zu tun da im äußersten Westen? Abendland am Scheidewege. Wenn wir vom Abendland reden, hat das als Voraussetzung, dass es ein Morgenland gibt. Also das Verhältnis zum Morgenland dürfte uns viel helfen, Vergleich, Überlegungen, was nun vor Gott und nach dem prophetischen Gotteswort mit dem Abendland vor sich gehen wird und dessen Bedeutung in mannigfaltiger, buntfarbiger Hinsicht. Und da gilt es für uns, und etwas anderes wollen wir ja nicht, dass wir uns biblisch orientieren lassen. Wenn wir uns biblisch orientieren wollen, dann haben wir uns wo aufzustellen. Was das Wort sagt? Im Orient. Im Orient. Und im Orient wo? In Israel. Und in Israel wo? In Jerusalem. Aha, jetzt dämmert es. Jetzt haben wir nämlich den Mittelpunkt der ganzen Erde, den Nabel aller Völker vor uns. Biblische Orientierung. Da gibt es eine geografisch-biblische Orientierung, eine astronomisch-biblische Orientierung und eine menschliche biblische Orientierung. Wir können also schon gespannt sein, was wir alles an göttlicher Orientierung jetzt empfangen können. Und zwar nehmen wir einmal, ja, wenn wir eine irdische Orientierung bekommen wollen, dann ist gut, wenn wir schnell einen Blick aufs ganze Erdenrund werfen. Wollen wir doch die beiden Stellen, die wir warten auszusprechen, dass Jerusalem im Mittelpunkt sei. Im Propheten Hesekiel haben wir die beiden Zeugnisse. Zuerst Hesekiel 5, Vers 5. So spricht der Herr, Jehova. Ihr wisst ja, wenn wir den Namen Jehova haben in unserer Bibel, dann ist das die sogenannte Elberfelder-Übersetzung. So ist das Wort Jehovas zu mir. Hesekiel, Menschensohn, richte dein... Halt, Kapitel 5, Vers 5. So spricht Jehova. Dieses Jerusalem, inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. So. Ich hoffe, dass ich noch eine Skizze mindestens zeigen kann. Übrigens habe ich ein Plänchen erstellt. Da sind dann diese Tatsachen aufgezeichnet, und zwar hat Schwester, wie heißt die Buchbetreuerin? Ja, Lachmann. Ne? Ja. Hat bereits die kleinen Plänchen da oben aufgelegt, Normalformat, und dann sind einige geografische Skizzen darauf. Jerusalem im Mittelpunkt, alter Erdkreis im Altertum, Jerusalem im Mittelpunkt, die ganze Erde, Schwerpunkt der ganzen Erde, dort nannte nur das trockene Erde, also die Erdteile, sind dort dargestellt. Und dann die große Scheidung Gottes Ost-West, nämlich Asien-Europa. Eine gewaltige göttlich-biblische Scheidung. Das geht bis in Einzelheiten hinein, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden. Hier dieses Jerusalem inmitten der Nationen oder die Mitte der Nationen, zur Mitte der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Kapitel Hesekiel 38, Vers 12 noch. Ja, muss halt lesen. Um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Das hebräische Wort für Mittelpunkt heißt eigentlich den Nabel der Erde bewohnt, oder was ein Rad betrifft, die Nabe. Nicht die Nabe eines Rades ist der Mittelpunkt, geometrisch. Und der Nabel am menschlichen Körper ist nicht nur der Mittelpunkt oder Schwerpunkt des Körpers, sondern, na, darf man sagen, der Brennpunkt des menschlichen Werdens. Aha, da ist die Lebensschnur, die Lebensquelle, das ist Jerusalem, von Gott aus beurteilt. Jerusalem, Mittelpunkt, Und jetzt eigenartig, unsere ganze Erde ist schon längst eingeteilt in Längen und Breitegrade. Längen und Breitegrade. Also ein ganzes Netz ist gespannt, vorerst ideeller Natur, über die ganze Erde. Ja. Warum erwähne ich das? Weil Gott eines Tages zu Abraham gesagt hat, durchziehe das ganze Land, Eresh, Hebräisch, nach seiner Länge und nach seiner Breite. Jetzt ist aber das hebräische Wort Erde, Eretz, auch was? Das Wort für die ganze Erde. Denn deinem Samen habe ich es gegeben. Durchziehe das ganze Land, prophetisch die ganze Erde, nach Längen und Breiten. Das heißt, die ganze Oberfläche der Erde. Nicht nach Tiefen und Höhen. Gibt es das auch noch in der Schrift? Da haben wir eine vierte Dimension für uns. Längen und Breiten, gut. Und dann noch eine Höhe und dann ist alles bei uns. Und jetzt schenkt Gott uns ein Modell, großartig einfacher, aber großartigerweise, für eine vierte Dimension, die jedes Sonntagsschulkind verstehen kann. Also, die Erde, Erdoberfläche ist eingeteilt in Längen und Breiten. Gerade. Alles, was von der Erdoberfläche Richtung Mittelpunkt geht, den sagen wir unten oder Tiefe. Und alles, was von der Erdoberfläche weggeht, den sagen wir oben oder Höhe. Jetzt haben wir beides. Erdoberfläche, Längen und Breiten. Ganz klar. Und alles, was einwärts geht, Tiefe, und alles, was weggeht, Höhe. Länge, Breite ist klar. Tiefe und Höhe. Ist in diesen Worten Tiefe und Höhe dann auch etwas Gewaltiges vorhanden? Göttlicherseits. Was versteht denn Gott zum Beispiel unter dem Begriff Tiefe? Alle Gerichte sind eine große Tiefe. Und was ist denn in diesen Gerichtstiefen da unten? Ein Sheol, ein Hades, Tiefen. Und wohin ist Christus bei der Himmelfahrt gefahren? Zuerst vor den Jüngern verschwand er mit einer Wolke und dann sieht Paulus ihn geoffenbart durch alle Himmel hindurch steigend und sich erst über allen Himmeln in der Höhe niedersetzen, zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, über allen Himmel, weg, draußen. Aha, also spielen Tiefe und Höhe genau in dieser von Gott gegebenen irdischen Modellvorführung eine gewaltige Rolle. Das darf ich gerade sagen. Ich bin ja, war einmal Architekt, nicht? Das heißt, mein jüngster Sohn, der führt jetzt das Geschäft schon gleich 10 Jahre, sodass ich frei bin, mich als Architekt, als Baugehilfen Gottes zu betätigen, nicht? Am heiligen Tempel des Herrn und so weiter bauen zu dürfen. Und nun als Architekt. Nun sagt, ja, ein Bau beginnt, also heute Abend ist Einführung in dieses Thema. Ja, ich wollte sagen, da will ich nicht zu schwer machen. Deshalb. Ein Bau beginnt. Was erscheint auf der Baustelle, auf dem Bauplatz zuerst? Da kommen zuerst die Vermessungsingenieure, bevor überhaupt etwas geht. Zuerst, muss ich sagen, wenn da noch ein baufälliges Gebäude dasteht, dann geschieht zuerst noch was. Dann wird abgebrochen. Und zwar gründlich. Und wenn dann das abgebrochen ist, dann ist der Bauplatz frei. Und dem sagt die Schrift, Tohu wa Bohu, wüst und leer. Eigenartig. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt habe ich die Vermessungsingenieure bestellt. Was machen die?
Wir erstellen das sogenannte Schnurgerüst, da geht alles horizontal. Die Pflöcke und dann die Bretter und dann ziehen sie die Schnüre, wo die späteren Mauern hinkommen. Nicht? Und wo sich die Schnüre kreuzen, ist eine Hausecke dann später. Nicht? Die bewegen sich in ihrer Arbeit nur nach Länge und Breite, nicht nach Tiefe und Höhe, nur nach Länge und Breite. Ich darf nur sagen, dem Volk Israel als Nachkommen Abrahams nicht, hat Gott Längen und Breiten zugeteilt. Genau dem Abraham gesagt, durchziehe das ganze Land, die ganze Erde nach ihren Längen und Breiten, denn dir und deinem Samen habe ich das alles gegeben. Was? Längen und Breiten? Vermessungsingenieur. Was kommt jetzt? Das Schnurgerüst ist erstellt, horizontal alles in Ordnung, der Nachbar weiß genau, also die nächste Mauer kommt 5 Meter von meiner Grenze weg und der andere alles weiß horizontal. Jetzt kommt der Baumeister, was macht der zuerst? Beginnt er gleich zu bauen? Was? Jetzt geht es zuerst mal in die Tiefe, ne? Baugrube. Aber was macht der? Der benutzt jetzt die Stellen, wo das Schnurgerüst, die Schnüre sich kreuzen, setzt dort seinen Senkel an, sein Senkblei. Ne? Und lässt jetzt das Senkblei immer tiefer runter in die Baugrube. Wie lange? Bis ein guter Baugrund gefunden ist. Nicht? Und erst dann wird da unten in der Tiefe der Grund gelegt. Das ist das griechische Wort Katabole. Keine Katastrophe, sondern eine Grundlegung hinab in die Tiefe. Grundlegung der Welt. War das für Gott und den Herrn Jesus auch ein Gang in die Tiefe? Also den Grund zu dieser Welt legte, da hat er gleich das Totenreich gegraben, graben müssen da unten, nicht? Und da sind wir willen, also Senkblei. Aber wenn jetzt der gute Grund gefunden ist, da wird hier der Grund selbst gelegt. Und wenn der Grund gelegt ist, da unten geschieht was. Wieder mit dem Senkblei in der Höhe gezogen, nicht? Es werden die Mauern gemauert, immer höher, und die Hausecken immer Senkblei. Bis das Gebäude vollendet ist. Also wir haben Messschnüre horizontal, ordnet horizontal, Senkblei ordnet vertikal. Tiefe und Höhe. Und was hat nun die Schrift? Große Orientierung für uns. Die Schrift nennt, vergleicht den Zustand Tohu Wabohu. Die Erde war wüst und leer, übersetzt vom ersten Blatt der Bibel. Hebräisch Tohu Wabohu. Und jetzt sagt die Schrift, die Messschnüre des Tohu Wabohu, das heißt wüst und leer, also leerer Bauplatz, abgeräumt von allem, was darauf war, das ist Tohu Wabohu. Und wenn vor Gott ein Tohu Wabohu vorliegt, wie damals, ist dann Hoffnung, dass etwas geschieht damit. Gott sagt, die Messschnüre des Rechtes, horizontal, und das Senkblei der Gerechtigkeit. Wie oft kommt dieser Doppelbegriff in unserer Bibel vor, Recht und Gerechtigkeit? Gelesen, wir auch, wir. Heute, das ist doch das Gleiche, nicht? Recht und Gerechtigkeit. Das ist doppelt genährt, wenn wir so sagen wollen. Nein, merken wir. Die Messschnüre des Rechtes, das Recht ordnet die Beziehung von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, horizontal, nach Länge und Breite. Messschnüre, das Recht. Die Gerechtigkeit aber in Bezug auf Gott ordnet die Beziehung zwischen Gott, dem Höchsten, der das Senkblei seines Sohnes hinablässt bis in den Sheol, um was? Einen Grund zu legen, um eine verlorene Schöpfung neu bauen zu können. Großartig. Bis in die tiefsten Tiefen des Todes und der Gerichte hinab. So. Senkblei der Gerechtigkeit. So, ist ganz praktisch. Wer von uns hat, ihr sagt doch in Deutschland auch, den Beruf ein Rechtsanwalt, nicht? Ja. Habt ihr schon vor dem Eingang der Haustür des Büros eines Rechtsanwalts eine Firmentafel gesehen oder gelesen? Gerechtigkeitsanwalt. Warum lacht ihr jetzt? Ja, jetzt habt ihr gemerkt, dass das ein gewaltiger Unterschied ist. In Zürich, unsere sozialistische Partei, hat eine Tageszeitung mit dem Namen Volksrecht. Die haben auch nicht gewagt, was zu schreiben. Volksgerechtigkeit, da hätten sie selber Angst davor, vor Gerechtigkeit. Ne? Also, Gerechtigkeit hat es zu tun mit dem aller dreimal heiligen Gott, dem Höchsten, und den verlorenen Sünden in den tiefsten Gerichten, ja, des Todes und der Verdammnis. Aha. Und ein Fängblei der Gerechtigkeit wird nicht herabgelassen in die Tiefe, damit es da unten bleibt, sondern damit da unten ein Grund gelegt werden kann, um etwas neu zu bauen, was unbedingt abbruchreif geworden war. So, jetzt haben wir es ein wenig. Länge und Breite gerade. Israel hat die Verheißung, Oberfläche der ganzen Erde mal zu beherrschen. Stimmt das im tausendjährigen Reich? Wie viele hunderttausend Jahre geht es noch, bis das tausendjährige Reich beginnt? Aha, lacht mich nur tüchtig aus. Ja, wir haben uns schon verstanden. Ne? Gott wird jetzt dann in den nächsten Jahrzehnten den Beweis bringen, wie viele Jahre Millionen er braucht, um ganz neue Naturgesetze einzusetzen und alles bisherige wegzuschaffen, wegzutun, um etwas ganz Neues zu machen für die Ordnungen vom tausendjährigen Reich. So. Längen und Breiten, Tiefen und Höhen. Das darf ich so sagen, die Gemeinde Jesu, die Glieder des Leibes des Christus, bilden in der Hand unseres Gottes und Vaters und des Herrn Jesus das Fängblei. Bei uns handelt es sich darum, dass wir nichts Geringeres geworden sind durch die Herablassung Gottes in Christo bis in den Tod. Ne? Und da unten hat er einen Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand mehr legen, zum Glück. Ne? Der ist gelegt. Wie heißt er? Jesus Christus, da unten in der Tiefe. So. Was macht Gott jetzt? Wir sind mit ihm gekreuzigt worden, mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Ja, bitte. Aber auch mit ihm auferstanden, durch alle Himmel gefahren und sind zersetzt worden zur Rechten der Majestät in der Höhe. So, also schon droben sein. Das ist jetzt eine geistliche Orientierung, das Volk Israel als Nation. Bitte, bei uns, der Heilskörperschaft, die das Wort Gottes Leib des Christus nennt, sind natürlich viele Söhne Israels und Juden und von allen zwölf Stämmen dabei, ist ja ganz klar. Aber auch aus allen Nationen. Und wir bilden das Fängblei in der Hand Gottes. Was ist denn Entrückung? Senkrecht nach oben. Israel hat die Verheißung jetzt einmal, das ganze Erdenrund wird Gott verwandeln in wenigen Jahren oder Jahrzehnten in einen Garten Gottes. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. In Kürze. Und da ist Israel dann herrschend. Und wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wo? In den Überhimmel. So. Ist das ein bisschen was anderes? Naja. Aber braucht ein Architekt Messschnüre und Fängblei? Braucht er Israel aus der Erde und die Leibesglieder da in der Höhe? Ja. Ja, natürlich. Das ist doch wunderbar. Ne? Also, wir wollen kein Durcheinander machen, was Gott Israel als Nation verheißen und geschenkt hat, hier auf der Erde. Und gönnen ihnen nicht nur alles, sondern segnen sie und beten für sie, dass es bald soweit ist, nachdem sie sich alle sehnen. Nicht wahr? Dann ist ein Jerusalem da unten wunderbar. Also, noch nicht das Neue, von dem wir heute schon gehört haben. Nicht? Da, Bruder, ja, Herr Nummer, Habt ihr gemerkt, war das unser Messelsäugetier oder ein Baumeister? Hat er mit dem Mächtigen funktioniert oder mit dem Fängstlein? Hat er uns ja in die höchste Höhe versetzt, ne? Neue Jerusalem, schon in der neuen Erde. So wunderbar sind alle Einzelheiten der Dinge auf Erden, um die geistlichen, göttlichen Ordnungen zu verstehen. So, jetzt versetzen wir uns schnell im Geiste nach Jerusalem hier auf der Erde. Und jetzt orientieren wir uns. Ich sage, liebe Geschwister, wir stehen hier auf dem Tempelplatz. Jetzt bitte blickt alle nach vorn. Herr Bruder Mohl, was heißt das? Nach vorn. Wisst ihr jetzt alle, wohin ihr blicken sollt, wenn ich sage, jetzt blicken wir alle nach vorn? Also große Verlegenheit scheint. Also, bitte? Also, höchste Zeit, dass wir uns anfangen, aus Primitivste zu orientieren. Vorn heißt im Griechischen und Hebräischen, nach Gottes Offenbarung, Osten. So. Also, liebe Geschwister, wir blicken jetzt alle nach vorn. Wissen wir jetzt was? Was zu tun haben? Ja, aber wie wollen wir wissen, wo Osten ist, nicht? Jetzt kommt die astronomische Orientierung. Ja, wo die Sonne aufgeht, nicht? Jetzt kommt der Aufgang, ne? Der Sonne. Ja, und gegenüber vom Aufgang der Sonne, was finden wir da für ein Kanon denn? Nicht? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem? Oh, da haben wir ja Aufgang und Untergang vor uns. Ja, ich bitte. Wir blicken alle nach vorn. Gut. Nach Aufgang der Sonne. Astronomisch. Nach Osten. Dann ist Norden, heißt dann wie? Und so heißt es auch. Wenn nicht wir nach vorn blicken, göttlicher Anweisung, also nach Osten blicken, heißt das, dann ist, wenn Osten vorn ist, dann ist Norden was? Das macht ja vor. Links. Und dann ist Süden was? Rechts. Oh, und dann ist Westen was? Hinten. Hinten. Wir sind hinten. Aber Achtung, was die Weisheit Gottes in diesen primitiven Ordnungen festzuhalten, zu verbergen, verstand vor den Klugen und Weisen dieser Welt und es den Dummen wie wir sind, wie einer davon, der heute nicht noch, sondern erst recht allem glaubt, was geschrieben steht in der Bibel, einem solchen Dummen zu offenbaren, ne? Daran hat Gott die größte Freude, so da seine Wonne. Warum? Links, rechts, gibt es in den politischen Formationen auch ein Links und Rechts. Was ist denn links jetzt in Bezug auf astronomische Ordnung? Links ist Finsternis, Mitternacht, Norden, ist er. Und rechts, Süden, da steht die Sonne am höchsten. Eigenartig. Ja. Und da hinten, im Westen geht sie unter. Eigenartig. Also links und rechts, merken wir schon, das sind ja unheimliche Kräfte auf einmal dahinter verborgen. Links, die linke, die rechte. Und für uns, Söhne Gottes, Kinder Gottes, gilt was? Mein Sohn, weiche ab, wieder zur Linken, ist klar. Richtung Finsternis, satanisch, dämonisch, kein Fall. Aber weiche auch nicht ab zur Rechten. Das ist das Gesetz. Wer unter der Gnade Gottes steht, in Christus Jesu, Der hat die Weisung vom Herrn selbst: Mein Sohn, gehe stracks die Straße, die die Gerade heißt. Kennt die Schrift eine Straße, die die Gerade heißt? So. Wo liegt die? Wo liegt die? In Damaskus? Aha, jetzt, wunderbar. Aha. Was ist da passiert? Wer kam da zum Glauben? Der Saul von Tarsus, ja. Und dem sagt Gott: Bitte, ich führe dich jetzt die Straße, den Weg. Und wie heißt der Weg? Jesus Christus. Ich bin der Weg, ist der gerade. Der Weg, der Jesus Christus heißt. Ja. Weiche ab, weder zur Linken noch zur Rechten. Gehe ich nur stracks gerade voraus. Welche Kurve ist denn die kürzeste von einem Punkt zum anderen? Keine, sondern die gerade. Von mir, verlorenem Sünder, bis zur Gerechtigkeit Gottes, heißt der kürzeste Weg wie Jesus Christus. Und da weichen wir ab, weder durch Gesetzesforderungen oder weiß was alles rechts, aber links sowieso nicht. So. Das ist auch eine Orientierung. Und was da hinten ist, was machen wir mit dem? Wir, Kinder Gottes.
Vergessen,
ja, hat Gott uns auch vergessen? Nein. Wir dürfen alles vergessen, was da hinten ist. Aber gucke ich mal auf die Uhr, da ist gerade Zeit zum Aufhören. Darf ich, ja. Noch Folgendes sagen, abschließend. Jerusalem ist der Mittelpunkt der Erde. Die Nabe oder der Nabel der Nation. Von da aus allein können wir göttliche Orientierung empfangen. Abendland steht vor uns jetzt und bis jetzt negativ. Hinten, was man vergessen soll. Und jetzt kommt eine gewaltige göttliche, ich muss so sagen, sowohl als auch Weisheit. Ich möchte damit schließen, indem ich es nur kurz andeute. Wir sehen jetzt so, Osten, das war jetzt, nein, hier ist der Osten, nicht so. Ja. Da ist Osten und hier ist Westen, so bei uns. Dann ist also das jetzt vorn für uns, nicht? Und das ist hinten. Und jetzt eigenartig. Das hebräische Wort, nur schnell genannt. Das hebräische Wort für vorn haben wir, wo ist das? Ja, ist nicht nötig, das zu wissen. Vorn ist gleichbedeutend mit Vorzeit. Gleichzeitig die Bedeutung, das Erste, die Ersten, die Vordersten. Das verstehen wir, ja? Im Osten, wenn das vorn ist, jetzt zeitlich benutzt das Wort Gottes, ganz vorn, da hat Adam gelebt, nicht? Da hat Gott alles geschaffen, nicht? In der Vorzeit, ganz vorn, so. Jetzt aber, was in der Vorzeit ganz vorn liegt und geschehen ist, das ist ja heute schon, gehört der Vergangenheit an. Stimmt's? Und genau das, wo wir jetzt sind, ist Gegenwart. Und das, was hinten ist, wenn das vorn ist, der Anfang ist das Gleiche. Die Vorzeit, dann ist das da hinten im Westen die Zukunft oder das, was erst jetzt dann kommt. Eigenartig. Damit wir das gleich ganz praktisch verstehen können, wir hatten kürzlich in der Schweiz eine Militärparade. Die ist ja nicht gefährlich, deshalb gibt es keinen Dritten Weltkrieg. Ne? Militärparade. So. Diejenigen Hoheiten, die Parade abnahmen, haben einen gewissen Standpunkt. Ort. Angenommen, wir sind jetzt auch da. Jetzt kommen die Ersten. Ne? Das sind die, die ganz vorn sind bei der Parade. Ne? Und das sind die Ersten. So. Die Ersten ziehen jetzt vorbei. Ne? Und währenddem sie weiterziehen, gehört das, was Sie zur Darstellung gebracht haben, für die Betrachter schon der Vergangenheit an. Ne? Stimmt. Und die jetzt, die wir noch nicht gesehen haben in der Parade, die noch weiter hinten sind, das sind die Kommenden. Und die Letzten ganz hinten, welcher Zeitpunkt gehört denen? Die letzte Zukunft, das letzte Geschehen. Stimmt. Aha. Aber wo aber liegt nun das Gebiet und wo liegen die Kräfte, wo auf unserer Erde die letzten Dinge geschehen, sich abwickeln werden und denen die letzte Zukunft dieses Zeitalters gehört? Welche Nation ist denn im äußersten Westen? USA. Ich habe begonnen mit der Wahl von Präsident Reagan. Wie heißt der Außenminister? Alexander, nicht gerade der Große, etliche verstehen schon. Ne? Alexander Haig. Führen die beiden Hoheiten eine ganz neue Sprache? Hat einer von den beiden zum Beispiel öffentlich erklärt, gesagt und schriftlich festgehalten? Eine Auseinandersetzung zwischen den Supermächten ist unvermeidlich geworden. Ist das ein neuer Wind? Abendland am Scheideweg. Aber wir dürfen wissen, unser Gott lässt heute nur die Dinge geschehen vorerst, die dem gegenwärtigen Staat Israel zum Besten dienen, denn der gegenwärtige Staat Israel hat von seinem Gott noch vor der großen Drangsal, die dann noch kommt, wunderbarste Verheißungen zugut. Abendland am Scheideweg heißt jetzt für uns alle Nationen, wie verhalten sich unsere Regierungen und wir Gläubigen vor allem gegenüber Israel. Das ist entscheidend für die Entscheidungen der Regierungen im Abendland. So. Ein alttestamentliches Beispiel oder zwei und die neuesten Großereignisse, die das so beleuchten, dass man staunen muss, dass ja, die Geschichte lehrt, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Nicht? Ja. Da war Buch Esther ein Haman, ein Judenhasser. Und der Jude namens Mordechai, der soll umgebracht werden. So. Jetzt hat Gott ja, ganz wunderbar geführt, dass die Situation für den Judenhasser Haman über Nacht zu seinen Ungunsten umgeschlagen ist. Er kommt nach Hause und erzählt seiner Frau, oh du, sowas ist passiert. Sagt ihm seine Frau, wenn dieser Mordechai ein Jude ist, vor dem du angefangen hast zu fallen, dann wirst du gänzlich fallen. Ist das ein Ausspruch? Bitte? Ja, also lassen wir die Einzelheiten. Der Spruch ist so gewaltig, dieser Ausspruch. Das ist nämlich ein Gottesprogramm. Wenn ein Gegner der Juden angefangen hat zu fallen, dann ist sein Fall vollständig gesichert. Ja, unvermeidlich geworden. Na bitte? Als neutraler Schweizer darf ich ja sagen, nicht? Adolf Hitler hat in seinem Herzen beschlossen, In meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr. Begann er dann so langsam aber sicher zu fallen. Und war der Fall vollständig geworden. Vollständiger könnte es fast nicht mehr sein. Ich fahre noch ein Stückchen weiter. Als Gott den Nationen die Grenzen ihrer Wohnsitze zugeteilt hat, stellte er die Grenzen fest nach der Zahl der Söhne Israels, die darin Unterschlupf finden, während der Zerstreuung. Sind wir also erstaunt, wenn Russland so große Grenzen hat? Da sind die meisten Söhne Israels, was die 10 Stämme betrifft. Wenn USA groß ist und so weiter. Und wenn nun ein Führer eines Volkes beschlossen hat, jetzt haben wir da einen Entwurf in seinem Herzen, nicht? Ist ihm aber nicht gelungen. Nicht? Gott hat ihm da zum Glück nur weitgehend genehmigt, aber nicht vollendet genehmigt. Nicht? Ja. Beschlossen hat, in meinen Grenzen ist eines Tages kein Jude mehr, dann hat er für sich selbst beschlossen, ich habe eines Tages keine Grenzen mehr. Stimmt's? Stimmt. Heute ist Deutschland noch besetzt von fremden Militärmächten, aber wir sind doch alle gleicher Meinung, Gott sei Dank. Sonst wäre es noch schlimmer. Ja, Gott macht keine Fehler. So. Erster Weltkrieg, erster Wehenanfall unter den Nationen. Und wenn ein Wehenanfall kommt, dann weiß jedermann, ja, ich sage jetzt auch jedermann, ne, ja, das, was unterwegs ist. Ne. Dann kommt eine Wehenpause, kam ein zweiter Weltkrieg, ein zweiter Wehenanfall, dann ich war schon etwas geboren. Die Schrift gibt da ganz genau Auskunft. So, warum sage ich das? Nach dem Ersten Weltkrieg, oder ja, am Ende, zogen die Engländer in Jerusalem ein, unter General Allenby. Entzogen Jerusalem der Herrschaft der Türken, also den Islam, so. Und seither hat immer ein Land über Jerusalem Funktionsrecht gehabt, mit Mandat. Und aus dem Schoße des Völkerbundes in Genf 1917, Balfour-Deklaration, zu treuen Händen den Auftrag bekommen, im Land der Verheißung für die Juden einen Staat zu schaffen. Hätte England damals das gemacht, stellt euch vor, Völkerbund, zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte, alle Nationen vom ganzen Erdenrund versammelt an einem kleinen Ort und beschließen, du, England, du hast jetzt Weltmachtstellung, es ist dir ein Federstrich nötig und der Staat Israel steht da. Wäre das damals möglich gewesen? Nicht, jawohl. Hätte niemand daran gedacht, da auch nur dagegen etwas zu denken. Die damalige Weltmachtstellung Englands. Nein, nein. Untreue, versagt, Zweiter Weltkrieg, jetzt, wenn Gott etwas wiederholt, ist immer gewaltiger. Nicht nur ein Völkerbündlein am Genfersee in der kleinen Schweiz, sondern jetzt Weltstadt New York, UNO, aller Nationen Versammlung, Generalversammlung aller Nationen, wo? Nicht in Tokio und nicht in Moskau und nicht in Berlin und nicht in London, sondern in? Stimmt das? Die im äußersten Westen, was denen gehört, die Zukunft, das sind die Kommenden. Ist das etwas? Also das stimmt mal, ne? Dass das im äußersten Westen ist. Diese UNO-Versammlung, der Ort. So. Zweiter Weltkrieg ist vorbei. Aus dem Schoße der UNO sehen wir Engländer, aber jetzt nach der Hitlerzeit sofort den Juden diesen Staat geschaffen, ne? Jetzt haben sie nicht nur versagt, sondern direkt Untreue geübt. So. War England, ich will mal sagen, wenn es überhaupt in Bausch und Bogen gesagt werden könnte, dürfte, dass es auf der Erde eine christliche Nation gab, ne? Dann müsste man sagen, dann wäre es England. Ne? Die meisten Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaften und. Das kommt noch dazu. Deshalb hat Gott der Reihe nach dann England groß werden lassen, ja? um dieser Sache willen. Wenn aber jemand Untreue übt, zweimal von solchem Format, nicht? Gott gegenüber, müssen wir uns heute wundern, wenn das englische Commonwealth oder das Weltreich ein alle anderen belastender Trümmerhaufen geworden ist. müssen wir uns noch wundern, wenn wir diese Gesetze Gottes kennen. So. Aha. Also, abendlang am Scheideweg. Wenn Präsident Reagan in einem Vortrag, den er, der schriftlich wiedergegeben wurde, erklärt hat, warum wir Interesse haben an einem starken Israel. Und dann das in einer Weise ausführt, dass ich mir sagen musste, also so etwas, ganz gewaltig. Und er dabei bleibt. Ja. Dann können wir aus übrigen biblischen, prophetischen Angaben, die Gott heute, weil die Zeit dazu gekommen ist, offenbart, Jahrtausende versiegelt und verschlossen, auch geoffenbart dann, wenn die Dinge zur Durchführung kommen, eine Orientierung uns geschenkt werden kann, dass wir fragen müssen, Herr, wer sind wir, solches sehen und verstehen zu können. Ich habe auf die Uhr geguckt und sage, jawohl, für heute genug. So, das war das im Hebräerbrief. Versäumet nicht, in die Ruhe Gottes einzugehen. Steht heute auch in der Losung. Sind wir in die Ruhe Gottes alle eingegangen? Nicht nur hier auf der langen Steinbacher Höhe, da ist gut sein, da lasst uns sitzen bleiben, da müssen wir ständig bleiben. Wie es zu Hause im Alltagsleben, mitten in der Unrast und Unruhe und Friedlosigkeit dieser Welt, dürfen wir den Frieden, die Ruhe Gottes durch dieses Leben tragen, seine Glückseligkeit und sein Leben darstellen. Und das Wort heißt ja eigentlich wörtlich übersetzt, versäumet nicht, in das Feiern Gottes einzugehen. Ihr Lieben, ist das uns eine Festfeier, wenn wir hier unter dem Wort sitzen dürfen? Da ist jeder Tag Festfeier, mit dem Herrn durchs Leben zu gehen. Wir danken. Wir danken dir, o Gott und Vater, in Jesu Namen. In dir hat jetzt in dieser Stunde, die vor uns liegt, unser Herz Feierstunde. Wir dürfen auf dich hören, auf das Zeugnis des Bruders, wie es ihm dein Wort offenbart. Und dass wir an dieser Offenbarung Anschluss haben dürfen. Herr, wir danken dir für dieses Festfeiern mit dir. Oh, wie kostbar, wie wunderbar. Wir beten dich darüber in tiefer Dankbarkeit an. Amen.
Amen.
Ich darf zuerst einige Hinweise machen, dass der Bruder Heininger die Stiftshütte als Modell gesetzt hat, die schon sagen durfte, hat mich sehr riesig gefreut. Und nun hat einer meiner Enkel sich die Mühe genommen, die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft oder die Hütte des Zeugnisses, wie sie genannt wird im Worte Gottes, genau maßstäblich aufzuzeichnen, und zwar auch in großer Plakatform, wurde dann verkleinert auf dieses A4-Format, und solche Plänchen liegen auch oben auf dem Büchertisch auf, vielleicht nicht, glaube auch 50 Pfennig oder so etwas. Wir haben den ganzen Grundriss, Vorhof, 2 Quadrate, in der Mitte den Schlachtopferaltar, das Reinigungsbecken, und dann im 2. Quadrat, in der Mitte, ist das Allerheiligste mit der Bundeslade und die Einzelgegenstände. Hier haben wir dann noch den Längsschnitt durch das Ganze und hier den Quersel. Darf ich darauf hinweisen, weil er schon dieses wunderbare Gottesmodell, und da sind alle Gottes Gedanken und Ordnungen drin. Wenn Gott zufrieden ist in der Herrlichkeit mit einer Hütte unter den Menschen, nicht, dann weiß er auch, was in seinen Augen maximal wertvoll ist. Dass das eine und das Plänchen, auf das ich gestern Abend hingewiesen habe, ist das hier. Und das können wir hier auf der Weltkarte dann etwas näher erklären. Nämlich, dass Jerusalem sowohl im alten Erdkreis genau Mittelpunkt ist, und zwar so, dass man Zirkel einsetzen kann, eine Spitze in Jerusalem und die andere umschreibt den alten Erdkreis, und sogar auf unserem Globus habe ich gemacht, Zirkel mit verlängerten Armen, Jerusalem eingesteckt und dann um den Globus herumgefahren mit dem anderen Zirkelende. Und siehe da, alle Erdteile sind so gruppiert um Jerusalem und auf der Gegenseite von Jerusalem, wenn hier der Globus ist und da ist Jerusalem, habe ich den Globus von der Gegenseite von Jerusalem angeschaut, da sieht man nur den großen stillen Ozean, nur Wasser. Und nur noch ganz am Rand dann die dahinter liegenden Erdteile. Und Gott nannte nur das trockene Erde. Also immer, wenn man an ein Besseren kommt, ist man schon am Ende der Erde. Stimmt's? Ja. Das ist die biblische Ordnung. Ende der Erde ist nicht eine altmodige Auffassung von alten Frommen, die nicht gewusst haben, dass unsere Erde ein Globus oder eine Kugelform habe. Nein, alles in bester Ordnung, aber wir müssen die Schrift befragen, um dann eben die göttliche Orientierung vollziehen zu können und schenken lassen zu können. Das ist hier dargestellt. Und dann noch etwas, ja, das seht ihr ja nicht, darf ich nur sagen. Die sieben Gemeinden, denen Johannes schreiben durfte, nachdem er die gewaltigen endzeitlichen Ereignisse gesehen und gehört hat, er selber auf der Insel Patmos, Herr Band, habe ich mir das geografisch einmal näher angesehen und siehe da, Patmos liegt genau gegenüber, und höchstens etwa 20 Kilometer, gegenüber von Ephesus. Und die sieben Gemeinden sind gleichsam wie ein Siebengestirn geografisch gesetzt, genau gegenüber von Patmos. Das Asien des Neuen Testamentes ist nur die kleine römische Provinz Asia. Aber der Geist Gottes hat auch schon vor 2000 Jahren gewusst, was am Ende der Tage in unseren Jahrzehnten Asien heißen wird. Und dann fällt auf, dass die geografische Lage der sieben Gemeinden in einem in Dreieckform vor uns erscheinend, die beiden Schenkel eines Dreiecks genau das heutige Großasien ein, wie sie ja schon. Das, was war, ist das, was sein wird, nur immer gewaltiger als natürlich alle die Dinge, die waren, sind in einer Hinsicht nur Modellvorführungen Gottes für das Gewaltige, was jetzt global und universal geschieht. In ganz gewaltiger Weise. Das wäre das zweite Plänchen. Und dann liegt auch dieser Plan auf, das ist also jetzt eine Weltkarte in Form eines Schemas, einer grafischen Übersicht in Bezug auf die gewaltigen welt- und heilsgeschichtlichen Aussprüche Gottes, sodass wir eine einmalige göttliche Orientierung sowohl in geografischer, in welt- und heilsgeschichtlicher Weise entgegennehmen können von unserem wunderbaren Gott. Da dürften wir sehen, wie die göttliche Orientierung in ihrer gewaltigen, wunderbaren Art einerseits und andererseits in ihrer Einfachheit. Eben im Orient Aufstellungspunkt ist, Jerusalem Mittelpunkt und Nabe oder Nabel Mittelpunkt der Erde, des Erdkreises. Das die einfachen Orientierungen haben wir gesehen. Osten ist vorn, Norden ist links, Süden ist rechts und wir jetzt im Abendland wohnen hinten. Eigenartig, Eingang zur Stiftshütte erfolgt von welcher Himmelsrichtung? Habt ihr ja gelernt, nicht? Von vorn. Und Osten. Der gewaltige Tempel, der erst vorliegt nach der göttlichen Baubeschreibung im Propheten Hesekiel in den letzten Kapiteln, der ist so groß wie eine Stadt, wird stehen im tausendjährigen Reich, aber nicht in Jerusalem, sondern etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Steht im Propheten Hesekiel alles ganz klar verzeichnet und so groß wie eine Stadt, ganz gewaltig mit drei Riesenvorhöfen und zwar das Ganze wieder quadratisch und ein Vorhof in den anderen drin, erst im innersten Vorhof ist dann der Tempel selbst. Und dort befinden sich nun nicht nur ein Eingang von Osten, also hier ist Osten, Eingang von Osten, sondern noch einer von Norden und einer von Süden. Und von Westen her ist kein Eingang. Vom Abendland her. Eigenartig. Also die Abendländer müssen sich bequemen, entweder von Norden oder von Süden oder von Osten einzugehen. Nur so eine kleine Nebenbemerkung. Dann wollen wir doch Worte noch zur Kenntnis nehmen im Text, wenn wir zum Beispiel aufschlagen was Gott dem nehmen wir mal Hiob 23 Vers 8 und 9. Von den Psalmen. Hier 23. Hiob als Modell von Gott gewählt für den wahrhaftigen Leidensknecht Gottes, Jesus Christus. Auch wie von Gott verlassen, kommt er sich vor. Seine Freunde verstehen ihn nicht, ärgern sich an ihn. Wie Jesus seinen Freunden sagen musste, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Alle. Alle. Nun, was lesen wir hier? Siehe, gehe ich vorwärts. Das ist das hebräische Wort vorn, also wohin? Nach Osten. Da, Hiob 23, 8 und 9. 8 und 9, Hiob 23. Gehe ich nach vorn, Osten, so ist er, mein Gott, nicht da. Und rückwärts, das ist Westen, so bemerke ich ihn nicht. Und zur Linken, das ist was? Norden. Während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten. Das ist Süden. Da haben wir alle vier Himmelsrichtungen. Und Jerusalem und Hiob in der Mitte. Und ich sehe ihn nicht. Was heißt das? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dem gegenüber haben wir Abraham, 1. Mose 13, Vers 14. Und Jehova sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden. Da ist ein astronomischer Ausdruck, Norden, nämlich im Hebräischen die Finsternis, das Norden, ja, wo die Sonne nur knapp hinleuchten kann, oder Mitternacht. Schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Mitternacht, gegen das Dunkle, die Finsternis, und gegen Süden, das ist jetzt das geologische Wort im Hebräischen, gegen das Trockene, das ist ja der Neges, nicht? Neges heißt das Trockene, das ist hier das Wort, können wir ja heute sehr aktuell. Gegen Süden, Neges, und gegen Osten, und blicke nach vorn, und gegen Westen, da heißt es jetzt geografisch, gegen das Meer, mittelländische Meer. Sehen wir einmal, in was für einer Bundfarbigkeit, in mannigfaltiger Weise, unser Gott die Orientierung, Orientierungsmöglichkeiten auf unserer Erde angeordnet hat. Wir lesen weiter. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Ist also Hoffnung für den Staat Israel heute in Bezug auf das Land. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Eigenartiger Vergleich. Was ist denn Staub? Minderwertigste Material, das es gibt. Und zu Staub, vom Staub bist du genommen und zum Staub sollst du werden. Das war eine eigenartige Verheißung. Nicht? Da ist wohl das Unzählbare drin, nicht? An Positiven. Aber das andere steht auch da.